Ich lese uns den Predigttext, der besteht heute aus zwei Teilen. Einmal aus Apostelgeschichte 1, 3 bis 11 und Offenbarung 1, 3 bis 8. Ich fange aber jetzt erstmal mit Apostelgeschichte an. Das ist aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Diesen Männern hatte er sich nach seinem Leiden durch viele überzeugende Beweise als lebendig dargestellt. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes wird mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie bei nächster Gelegenheit: Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte: Die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Dann lese ich jetzt noch Offenbarung 1, 3 bis 8. Glücklich, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Johannes an die sieben Gemeinden in der Asia. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird, und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem glaubwürdigen Zeugen für diese Dinge, der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand und Herr ist über die Herrscher der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige.
Guten Morgen, liebe Schwester. Ich freue mich, dass ich nochmal bei euch in Grenbach sein darf. Wir feiern heute den Himmelfahrtstag, das Fest der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus. Ja, es ist für mich eins der tröstlichsten Feste im Kirchenjahr. Aber jedes Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen, dann kann man sie sehen. Die Cabrio-Fahrer, das Verdeck des Autos ist aufgeklappt. So kann man den lauen Wind und die Strahlen der schönen Frühlingssonne hautnah erleben. Was bringt den Menschen eigentlich dazu, um einiges tiefer in die Tasche zu greifen, um ein Auto mit offenem Verdeck zu fahren zu können? Ist es eine offene Verbindung nach oben? Der Himmel ist zum Greifen nahe, so schwärmen die Cabrio-Fans. Was für ein tolles Motto auch für uns Christen am Himmelfahrtstag. Der Himmel ist zum Greifen nahe. Freilich nicht der Himmel, den die Frischluftfreunde beim Autofahren oder beim Motorradfahren meinen, sondern der Himmel als die Gegenwart Gottes. Er ist zum Greifen nahe seit Jesu Himmelfahrt. Jesus wurde, so haben wir so lesen wir es in der Bibel, und so haben wir es gerade gehört, aufgehoben in den Himmel. Und er setzt sich zur Rechten Gottes. Vordergründig bedeutet das, wir können ihn nicht mehr sehen, nicht mehr greifen. Der zweifelnde Thomas damals konnte das noch, um sich von der Wirklichkeit des auferstandenen Jesus zu überzeugen. Wir können mit Jesus jetzt nicht mehr so reden, wie das seine Jünger von Angesicht zu Angesicht tun konnten. Und insofern ist die Himmelfahrt Jesu scheinbar ja ein herber Verlust. Jesus geht von unserer sichtbaren Welt in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Aber seine Rückkehr zu seinem Vater ist beileibe keine Abschiedsvorstellung. Nein, wir feiern diesen Tag, weil dieser eine sagenhafte Bedeutung hat. Seit Jesu Rückkehr zur Rechten Gottes kann nun jeder direkten Kontakt mit Jesus haben. Der Himmel ist zum Greifen nah. Und deshalb ist das Fest der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus für mich das tröstlichste Fest im Kirchenjahr. Jesus Christus hat die Weltherrschaft Gottes angetreten. Das Fest der Himmelfahrt bezeugt das Lamm Gottes, das der Welt Sünde getragen hat, ist in die Allmacht Gottes erhoben worden. Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. So bekennt die christliche Gemeinde es im Glaubensbekenntnis, so wie wir es gerade gesprochen haben. Der Mann, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, der ist erhöht worden über all die Namen, die in dieser Welt ihre Bedeutung gehabt haben und noch finden werden. Ein kleiner Spaß zum Anfang. Da war der kleine Jens. Er hatte gelernt, dass man zu Feiertagen besondere Wünsche ausspricht, wie frohe Weihnachten, frohe Ostern. Am Himmelfahrtstag möchte er das Konsequente auch tun. Und so kommt er zu seiner Oma und sagt freudestrahlend: Hallo Oma, ich wünsche dir eine frohe Himmelfahrt. Liebe Schwester, was gibt's da zu feiern am Himmelfahrtstag? Viele Menschen wissen das heute nicht mehr, was der Himmelfahrtstag eigentlich auf sich hat. Man hat im Laufe der Jahre den sogenannten Vatertag daraus gemacht, wo man in die Natur hinausgeht, Ausflüge macht, große Besäufnisse veranstaltet und viele Menschen wissen nicht mehr, worum es eigentlich an diesem Tag geht. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass die Versöhnung Gottes, die wir durch das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus empfangen haben, ist in die Herrschaft Gottes eingegangen. Jesus Christus starb für eine ganze Menschheit am Kreuz und hat Gott zum Herrscher, und den hat Gott zum Herrscher über alles gemacht. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden und lebt. Der auferstandene Christus lebt und sein Leben erweist sich fortwirkend als die nie versiegende Kraft zur Versöhnung. Ihn, der auf seinen Ruf und sein Ansehen nicht bedacht war, den hat Gott erhöht, sodass sein Name durch alle Zeiten leuchtet für ein Leben in der Ewigkeit Gottes. Darum geht es an Himmelfahrt, dass alle Welt ihm die Ehre gibt und Jesus Christus von allen Menschen als der Herr und Retter bekannt wird, zur Ehre des Vaters. Das ist Himmelfahrt. Aber seit wann wurde eigentlich der Himmelfahrtstag gefeiert? Ich habe da mal recherchiert, was das Internet zum Himmelfahrtstag sagt. Bis zum 4. Jahrhundert wurde der Himmelfahrtstag an Pfingsten mitgefeiert. Erst um 370 nach Christus wurde es zu einem eigenständigen Fest mit einem festen Termin, 40 Tage nach Ostern. Das wurde in die Anlehnung von Apostelgeschichte 1, Vers 3 festgelegt, denn dort wird berichtet, dass Jesus nach der Auferstehung 40 Tage lang mit seinen Jüngern über das Reich Gottes gesprochen hat. Und im Mittelalter hat man versucht, im Gottesdienst die Bedeutung von Himmelfahrt für die Gläubigen sehr plastisch und eindrücklich aufzuzeigen. Man nahm eine Christusfigur und zog sie hoch in das Gewölbe der Kirche bis durch die Decke, wo sie dann vor den Augen der Leute verschwand. Aber dieses eigenwillige und noch doch treffende Ritual hat sich offensichtlich nicht bei uns Christen gehalten. Stattdessen wurde ein anderer Brauch weiterentwickelt. In der damaligen römischen Kirche fanden in der Woche vor Himmelfahrt Bittprozessionen und Bittgänge durch die Natur statt. Darum wollte man Gott um Fruchtbarkeit für die Felder und um Schutz vor Hagel, Gewittern und Frost bitten. Und aus diesem Brauch entwickelt sich dann im 19. Jahrhundert die Tradition der sogenannten Herrentouren, sodass die Bittprozession zu reinen Sauftouren verkamen, in denen der Alkohol eine große Rolle spielte als das Weihwasser. Und nach der Einführung des Muttertages fand im 20. Jahrhundert das Gegenstück, kam der Vatertag auf. Und da es bereits die Herrentouren gab, hat man den Vatertag mit dem Himmelfahrtstag verknüpft. Und im Zuge der Emanzipation und Gleichstellung der Frauen werden jedoch den Männern ihre bierwägelchen Touren genommen, zumindest dem Verheirateten. Auf dem Vatertagsausflug wird ein Ausflug für die ganze Familie. Aber was hat das alles mit Himmelfahrt zu tun? Die Gesellschaft hat sich diesen Tag angeeignet, weil es den Kirchen offensichtlich nicht gelungen ist, diesen Tag mit Inhalten zu füllen. Was könnte man am Himmelfahrtstag feiern? Und der Evangelist Lukas berichtet am Ende seines Evangeliums, dass Jesus seine Jünger in die Gegend von Bethanien führte, sie dort segnete, und während er sie segnete, wurde er weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Und in der Apostelgeschichte, wie wir es gerade gehört haben, wird dieses ausführlicher beschrieben. Ich lese es uns noch einmal nach dem Luthertext. Ihnen zeigt er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ ihn sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern sie zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und die nun zusammengekommen waren, fragten ihn: Herr, wirst du nun in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der vor euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Liebe Schwester, bei dieser Himmelfahrt sollte man jetzt nicht an eine Ballonfahrt denken. Der Bericht wirkt so, als wenn Jesus auf einem Heißluftballon aufgestiegen ist und winkend hinter den Wolken verschwunden ist. Aber so ist es nicht. Wenn in der Bibel von Wolken die Rede ist, dann handelt es sich nicht um ein meteorologisches Phänomen. Die Wolke ist eine Form, in der Gott erscheint. Als Gott sein Volk Israel aus Ägypten führt, da war vor ihnen die Wolke, die sie führte. Des Nachts war es die Feuersäule. Und als das Volk Israel auf ihrer Wüstenwanderung am Berg Sinai ankamen und Gott ihnen erschien, verhüllte sich der Berg in eine große Wolke. Und in dieser Wolke begegnete Gott dem Mose. Und als Jesus mit seinen Jüngern auf einem hohen Berg war, dem Berg der Verklärung, und ihm dort Mose und Elia erschienen sind, da umhüllte sie plötzlich eine Wolke, und Gott sprach aus dieser Wolke: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Also die Wolke ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes oder für die Wirklichkeit Gottes. Wenn uns der Evangelist Lukas nun berichtet, eine Wolke hüllte Jesus ein, dann bedeutet das, Jesus ist aus der sichtbaren Wirklichkeit, aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt Gottes hinübergegangen. Und etwa 60 Jahre nach der Himmelfahrt von Jesu durfte ein Jünger Johannes auf der Insel Patmos einen Blick in den Himmel, in die unsichtbare Welt Gottes werfen. Und das, was er uns am Anfang der Offenbarung schildert, beschreibt das Ereignis von der Himmelfahrt. In einer tieferen Dimension. Inzwischen hatte sich das Christentum weit in das Römische Reich hinein ausgebreitet. Und diese Religion wurde nicht überall mit Begeisterung aufgenommen. Schnell gab es Widerstand und Anfeindungen aus der Bevölkerung. Ein erster Höhepunkt war die Verfolgungswelle unter Kaiser Nero. Die Christen wurden wegen ihres Glaubens grausam hingerichtet. Unter ihnen war auch Petrus, der gesehen hat, wie Jesus gen Himmel aufgenommen wurde. Irgendwie passte das nicht zusammen. Jesus war bei Gott, seine Mission auf der Erde war beendet. Und nun begann die Mission der Nachfolge von Jesus. Hatte Jesus, bevor er in den Himmel fuhr, nicht zu ihnen den Befehl gegeben, in alle Welt zu gehen? aber von der Macht des erhöhten Christus war wenig zu sehen. In den letzten 40 Tagen vor seiner Himmelfahrt, da hat er doch davon gesprochen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber von dieser Macht, von dieser Gewalt war wenig zu spüren. Die Christen wurden in der Arena unter dem Gelächter der Menge verspottet, verbrannt und den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und in den 90er Jahren nach Christus breitet sich eine zweite, stärkere Verfolgungswelle über das ganze Römische Reich aus. Der römische Kaiser Domitian ließ sich als Gottkaiser verehren. Und wer sich diesem Kaiserkult verweigerte, wurde mit unerbitterlicher Härte verfolgt. Und spätestens in dieser systematischen Verfolgungswelle, in der viele Christen den Tod fanden, brach die Frage auf: Wo bleibt denn Christus? Wann kommt er denn endlich in den Wolken, wie es die Engel damals zu den Jüngern gesagt hatten? Die Christen im Römischen Reich standen vor einer ungewissen Zukunft. Kommt nun Jesus wieder? Oder wird es noch schlimmer werden? Und angesichts dieser ungewissen und beängstigenden Zukunft bekam Johannes eine Offenbarung. Er schrieb damals an die verunsicherten Christen, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die von seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene unter den Toten, der Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und der uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt in den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Liebe Geschwister, von dem Seher Johannes und von den ersten Christen der ersten Jahrhunderte können wir lernen, dass diese Frage falsch gestellt ist. Wir denken heute viel zu ich-bezogen, wenn wir immer gleich etwas für uns persönlich mitnehmen wollen. Vielmehr sollten wir das Himmelfahrtsfest einmal nur feiern, indem wir dabei unseren Herrn Jesus feiern dürfen, der in den Himmel aufgefahren ist zu seinem himmlischen Vater. Wir sollten nicht in erster Linie etwas mitnehmen wollen, sondern sollten uns einbringen, Lob und Dank darbringen für unseren wunderbaren Herrn. Wir sollten uns nicht hier in erster Linie uns selbst finden wollen, sondern uns selbst verlieren im Betrachten und im Anbeten des großen Wunders der Himmelfahrt. Jesus soll die Hauptperson sein. Nicht wir mit unseren kleingläubigen Alltagsängsten und Sorgen. Wenn wir so Himmelfahrt feiern, dann wird sich ganz von selbst bei uns etwas ändern. Auch wenn wir nicht lehrerhaft fragen, was hat Himmelfahrt mit uns zu tun? Von Johannes können wir lernen, wie er im ersten Kapitel der Offenbarung schreibt, warum das so ist. Hier wird ganz einfach Gottes Herrlichkeit gerühmt und den christlichen Gemeinden verkündet. Da schreibt Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. So heißt es am Anfang und am Ende unseres zweiten Abschnitts. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Gott selbst verkündigt durch das Schreiben des Johannes seine Herrlichkeit. Und schon allein diese Tatsache lässt uns staunen und loben. Gott selbst lässt durch den Brief des Johannes die Gemeinden grüßen. Der dreieinige Gott und dazu die noch von den 7 Geistern, die vor seinem Thron stehen. Vielleicht waren es die Erzengel, man weiß es nicht genau. Gott stellt sich vor als der Ewige, als der Anfang und das Ende aller Dinge, das A und das O, der da ist, der da war und der da kommt. Und diese Worte rahmen unseren Bibelabschnitt ein. Wir wollen nun einfach auf den Hintergrund der Himmelfahrt uns in diese Worte vertiefen und damit bedenken, was wir für einen gewaltigen Herrn und Heiland wir doch haben. Einer, der da ist, der da war und der da kommt. Und ich möchte kurz auf diese 3 Dinge eingehen. Das erste, Jesus Christus, der da war. Gottes Sohn hat Geschichte gemacht. Er erschien in dieser Welt als Mensch, hat Fleisch und Blut angenommen und war ein Mensch wie du und ich. Das Wort ward Fleisch, so heißt es von seinem Kommen beim Evangelisten Johannes im 1. Kapitel. Was Gott den Menschen sagen will, wurde Fleisch in Jesus Christus und wurde zu einer Geschichte. Die einzigartige Geschichte des Jesus von Nazareth. Und zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. In unserem Abschnitt in der Offenbarung wird er der treue Zeuge genannt. Das bedeutet dasselbe. Mit seinem Erdenleben, mit seinem Wirken, mit seinem Reden und Leiden hat er Gottes Willen für die Menschheit bezeugt, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, heißt es weiter von ihm. Vergebung der Sünden, das ist keine fromme Theorie, nein, sondern ein geschichtliches Ereignis. Jesus hat für unsere Schuld am Kreuz gelitten und geblutet. Er ist für uns durch Leiden und Sterben gegangen, aber er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden und lebt. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten. So schrieb Johannes den Gemeinden. Auch die Himmelfahrt gehört zur Welt- und Heilsgeschichte. Mit ihr vollendet sich der Weg des Gottessohnes in Raum und Zeit. Jesus stiehlt sich nach seiner Auferstehung nicht einfach davon aus dieser Welt, sondern er nimmt Abschied von seinen Jüngern. Er verheißt ihnen, dass sie nicht alleine bleiben, sondern dass er ihnen den Tröster, den Heiligen Geist zu ihnen senden wird, der sie führen und leiten wird. Dann wird er sichtbar hinweggenommen mit den Wolken, Jesus Christus, der da war. Also, der da war als Mensch in unserer Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir weiter an den Zeugenberichten festhalten, sie ernst nehmen und immer wieder neu betrachten. Und im Wort der Apostel im Neuen Testament wird uns durch den Heiligen Geist bezeugt und er verbürgt sich für den Weg des Gottessohnes über diese Erde. Aber auch das Zweite wollen wir bedenken. Jesus Christus, der da ist. Wir Christen, wir leben ja nicht in der Vergangenheit. Unsere Gottesdienste und Bibelstunden sind kein Totenkult, in dem wir das ehrenvolle Andenken eines verstorbenen Menschen pflegen. Nein. Zu jedem Osterfest, an jedem Sonntag, an jedem Tag bekennen wir, Jesus Christus lebt. Und er lebt nicht nur, sondern er herrscht auch als der Herr Himmels und der Erde. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. So singen wir's. Johannes schreibt in unserem Bibelwort, er ist der Herr über Könige auf Erden. Und diese Glaubensgewissheit können wir an Jesu Himmelfahrt festmachen. Jesus hat vorher zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe zum Vater. Und nun ist er aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und das bezeugt uns die Bibel mehrfach und so bekennen wir es auch im Glaubensbekenntnis. Er sitzt zusammen mit Gott dem Vater in der höchsten Regierung. Er hat zusammen mit dem Vater alles im Griff, im Himmel und auf Erden, in Zeit und Ewigkeit. Kein Spatz fällt von der Erde, ohne dass er es zulässt. Kein Haar wird grau ohne seinen Willen. Kein Politiker, kein Chef, kein Mensch kann gegen seinen Willen etwas durchsetzen. Er ist der König aller Könige. Und das Beste ist dabei, dieser König setzt sich für uns ein. Gott ist kein unberechenbares Schicksal, vor dem wir Angst haben müssten. Nein, wer Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland nennt, wird nur lauter Liebe von Gott erfahren. Er liebt uns, so schreibt Johannes, den 7 Gemeinden in Kleinasien. Ja, die Offenbarung ist so ein richtiger Liebesbrief Gottes. Und sie ist auch ein Liebesbrief an uns, denn sie gilt allen christlichen Gemeinden. Und der Friedensgruß am Anfang ähnelt den anderen Briefen des Neuen Testaments. Wir kennen ihn alle, wo es heißt, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Hier wird Gottes Liebesbriefe an uns Christen weitergegeben. Ja, Jesus ist der, der uns heute und jetzt lieb hat. Er hat einmal sein Blut für die Sünden der Welt vergossen. Und so findet jeder das ewige Leben und Frieden mit Gott, der fest an Jesus Christus glaubt. Und weil wir durch unseren Glauben zu Jesus, unserem Herrn und zu unserem himmlischen Vater gehören, so sind wir auch Könige und Priester, so schreibt Johannes. Jesus Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Durch unseren Herrn Jesus haben wir den direkten Zugang zu Gott, unserem Vater im Gebet. Wir brauchen keinen Priester, keinen Pastor, keinen Papst, der uns als Mittler tätig ist. Und wenn wir dann für die ganze Welt beten, für Regierungen und Mächtige, für Ohnmächtige und Bedürftige, dann haben wir Anteil an der Herrschaft Christi. Dann sind auch wir Könige im Glauben frei von allen Menschen und allen Zwängen und sind nur unserem Herrn und Heiland Jesus Christus untertan. Auch wenn wir in menschlicher Abhängigkeit stecken, wenn wir krank sind, wenn wir alt oder anderweitig gebunden sind, dann sind wir in Wahrheit frei. Denn das geschieht ja nicht, ohne dass unser König Jesus Christus es zulässt. Unser König, der uns liebt, der uns hilft, dem wir lieben und dem wir vertrauen dürfen. Ja, Jesus Christus ist der, der da ist, der jetzt und jeden Tag als unser lebendiger Herr uns zur Seite steht und zur Rechten des himmlischen Vaters sitzt. Und schließlich noch das Dritte. Jesus ist auch der, der da kommt. Johannes schrieb, siehe, er kommt in den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Jesus Christus gehört auch in die Zukunft. Das wird an einem bestimmten Tag unausweichlich deutlich werden, wenn er als der Weltenrichter wiederkommen wird. Auch dann bei denen, die Jesus nicht als ihren Herrn und Heiland genannt haben. Unser Herr Jesus wird an einem bestimmten Tag zurückkommen auf diese Erde, um Gericht zu halten. Und daran erinnert uns die Himmelfahrt. Denn das hatten die Engel den zurückgebliebenen Jüngern gesagt. Dieser Jesus, der vor euren Augen weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihn habt gen Himmel fahren sehen. So wie sie ihn damals entschwinden sahen, so wird er wiederkommen, mit den Wolken des Himmels für alle Menschen sichtbar. Denn dann werden alle Toten auferstehen, alle, die jemals gelebt haben. Wir werden dann diejenigen wehklagen, die ihn einst ans Kreuz gebracht haben, die geschrieben haben, kreuzige, kreuzige ihn. Wir werden die Kriegsknechte wehklagen, die mit brutalen Hammerschlägen die Nägel durch seine Hände und Füße geschlagen haben. Wir werden diejenigen klagen, die damals bis heute über ihn spotten und lästern, die Jesus Christus nicht in ihr Herz aufgenommen haben. Wir werden diejenigen klagen, die seine Einladung ständig ausschlagen, seine Einladung unter sein Wort zu kommen. Wir werden diejenigen klagen, die nur halbherzig und lau in der Nachfolge stehen und den Glauben am Ende doch noch verlieren. Wer aber im schlichten und einfachen Glauben an seinen Herrn und Heiland bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Der wird in ewiger Herrlichkeit mit Jesus Christus zusammen sein. Dem gehört die Zukunft mit Jesus, der da kommt. Ja, auch daran erinnert uns die Himmelfahrt. Liebe Schwester, lassen wir uns die Erwartung und die Hoffnung nicht nehmen. Gottes Reich wird einmal beginnen, mitten in dieser Welt, für alle sichtbar und so, dass alle Menschen Gerechtigkeit und Liebe erfahren werden. Jesus Christus wird wiederkommen. Es wäre gut und stünde uns als seine Leute, die seinen Namen tragen, die zu ihm gehören, gut an, wenn er uns bei der Arbeit fände. Seiner Sache schon hier und heute nach unseren Kräften zu dienen. Maranatha, unser Herr kommt. Ja, Amen. So soll es sein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Herr, du hast heute Morgen sehr ernst mit uns gesprochen. Du hast uns das gezeigt, was wichtig ist für unser Leben. dass wir auf dein Kommen hoffen, dass wir wissen, wir gehören zu dir und dass du uns bei der Arbeit findest, dass wir im Glauben hoffen dürfen, wenn du einmal wiederkommen wirst, dass du auch uns hinwegnehmen wirst, dass wir einmal bei dir sein dürfen, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, bist Mensch geworden, hast uns dein Wort gegeben und hast uns immer wieder das gezeigt, was wichtig ist für unser Leben und dass wir danach tun sollen. Herr, schenke einem jeden von uns, dass wir das auch können. Aber du bist auch durch Leiden und Sterben gegangen für uns, bist ans Kreuz gegangen für uns. Unser Schuldbrief ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Wir dürfen frei sein. Aber du bist nicht im Tod geblieben, sondern du bist auferstanden und lebst und hast eine ewige Erlösung geschaffen für viele. Und dass du uns durch dein Leiden und Sterben, durch deine Auferstehung uns den Weg freigemacht hast zum Vater im Himmel. Und dass wir auf diesem Wege gehen dürfen als Geschwister und ein Ziel vor Augen haben, einmal bei dir zu sein. Das kannst du einem jeden schenken. Amen.